Heute zu Gast bei uns bei Puls Balbina. Servus, hallo.
Hi.
Hi. Fragen über Fragen heißt sein neues Album. Und der Titeltrack spielt so ein bisschen das alte Warum-Spiel, was man so von Kindern kennt. Hast du deine Eltern früher auch damit in den Wahnsinn getrieben?
Ich glaube ja. Also ich denke, ich war eher eins der Kinder, die ständig mit dem Finger auf irgendwas gezeigt haben und gefragt haben, warum, weshalb, wieso. Ich mochte auch immer selber forschen, was dann immer anstrengend sein kann für die Eltern, wenn die heimkommen und irgendwie die halbe Wohnung verwüstet auf den Kopf gestellt ist, weil ich versucht habe, irgendwas nachzuschlagen oder irgendwelche Topfpflanzen zu konservieren. Ja, so ein Kind war ich auf jeden Fall, ja.
Du sagst gerade, so auf Gegenstände zeigen und warum fragen. Das hast du ja immer noch so ein bisschen als Vorliebe in deinen Texten. Ja. Das sehe ich da. Also gerne mal so banale Gegenstände, die dann sehr direkt benannt werden. Was anderes, was auch immer wieder auftaucht, sind so Sprachverdreher, der Trübsal, das sinnlos. Das wirkt manchmal sehr kindlich, finde ich. Sind so kindliche Wahrnehmungswelten wichtig für deine Musik, für deine Texte?
Ja, ich finde allgemein das Banale und das Simple sehr relevant, weil ich suche nicht in verschachtelten, komplizierten Inhalten Wahrheiten, sondern ich suche halt einfach in dem alltäglichen, selbstverständlichen eher Hinweise auf das Warum. Ja. Mich faszinieren ganz einfache Sachen. Mich fasziniert zum Beispiel die Schwerkraft, dass wir jetzt hier stehen auf dem Boden und dass, wenn wir stolpern, dann auf die Nase fliegen, weil das ist halt für jemanden, anderen vielleicht was völlig Normales, aber für mich ist es halt einfach schon allein dieser Zusammenhang, dass wir existieren, dass wir laufen, dass wir dank unserer Muskelkraft unsere Gliedmaßen bewegen können, alles. Also ich beleuchte gerne Gegenstände, Dinge, organische Dinge, organische Abläufe, weil ich finde, die geben im kleinsten Nenner einfach viel Preis, was halt auch auf große Lebensfragen ausgeweitet werden kann.
Bist du dann tatsächlich auch so naturwissenschaftlich unterwegs, dass du dich da...
Ach, laienhaft, sehr laienhaft. Ich betrachte die Umwelt wirklich mit Kinderaugen oftmals. Mhm. Und erkenne oftmals einfach Dinge, die mich faszinieren, die ich vielleicht nicht ergründen kann, wissenschaftlich, aber wo ich mich dann trotzdem frage, wieso ist das eigentlich so, dass die Sterne so leuchten, ja, und dass sie halt Licht reflektieren von oben. Klar, das ist eine rein wissenschaftliche Herangehensweise, dass man sagen kann, okay, das sind Körper, die reflektieren Licht, was irgendwo herkommt, aber trotzdem dieses physikalische Phänomen, warum ist denn das so? Warum gibt es denn überhaupt Licht? Warum gibt es diese Körper? Das ist halt, ich finde das total spannend, ja. Und ich nehme halt nichts als selbstverständlich. Auch jetzt, ich habe ja gerade den Kaffee hier verschüttet, ja. Dann,
ja.
Dann hast du da einen Fleck und den kannst du halt wegmachen mit diesem Lappen, den du gerade weggemacht hast. Und dann frage ich mich halt, wenn man hier einen Fleck wegmachen kann mit einem Lappen und das funktioniert komplett, dass es ganz sauber ist, kann man dann Fehler, die man begangen hat im Leben zum Beispiel, auch irgendwie komplett wegwischen oder bleibt da immer was zurück?
Okay.
So ist meine Herangehensweise einfach.
Ist das manchmal anstrengend, wenn sich allein schon von so einem was Banalem wie mit einem Lappen irgendwie jederzeit so eine Assoziationskette dann möglicherweise bildet?
Also ich kann mittlerweile sehr gut damit umgehen. Ich bin erwachsen, ich werde 34 in diesem Jahr und ich nehme das eher als spielerische Art, so wie meine Gedanken funktionieren. Aber ich weiß noch, früher, so bis zum Teenageralter, hatte ich auch häufig immer dieses Problem, dass auf meinen Zeugnissen drauf stand, ja, Balbina ist abgelenkt, die ist mit ihren Gedanken irgendwo anders. Also man muss schon aufpassen, dass man nicht vom Hundertsten ins Tausendste, ins Zehntausendste kommt, weil man sich dann einfach auf andere Sachen nicht konzentriert und ständig gegen irgendwelche Laternen läuft. Ne?
Mhm.
Deswegen, es ist wichtig, Dinge zu begreifen, aber es ist auch wichtig, im Hier und Jetzt zu leben. Und das habe ich gelernt mit den Jahren.
Du hast mal auch geschrieben, dass du, wo wir gerade schon beim Teenageralter sind, dass du im Gymnasium eher zu den Außenseitern gehört hast,
ja.
Möglichst nicht auffallen wolltest. Jetzt dagegen bist du ja doch zumindest in deiner Kunst sehr, sehr auffällig und stellst dich da sehr auffällig zur Schau.
Mhm.
Wie kommt man von dem einen ins andere?
Ja, also das, was ich tue und das, was ich entwickle, das kommt so von mir heraus. Also ich habe so dieses unbedingte Verlangen danach, einfach Dinge zu gestalten und Dinge darzustellen, mit Worten, mit Musik und eben auch im Bild, also so die Regie und das Drehbuch allgemein, Kulissenbau. Und das ist bei mir alles eher so Kostüm und Kulisse, gehört aber zu meiner musikalischen Aufführungen, also so wie ich halt die Lieder inszenieren will. Ganz privat hat sich da nicht viel geändert. Also ich meine, wenn ich jetzt nicht einen Auftritt habe, wo ich meine Lieder präsentieren möchte oder irgendwas präsentiere, dann bin ich auch ganz zurückhaltend. Also ich meine, du siehst mich ja selber. Ich habe mir eine Brille auf und ein weißes T-Shirt und eine schwarze Hose. Ich bin
ist jetzt nicht ganz Glamrock, nee, auf jeden Fall.
Nee, ja. Also ich versuche ja auch nicht, einen Look darzustellen. Ich versuche halt wirklich etwas zu inszenieren, damit es die schönste Art und Weise der Präsentation meiner Lieder wird. Das ist halt, ich möchte einfach dem Publikum so schön wie möglich meine Lieder darstellen. Und das ist der Grund.
Wie gehst du denn dabei vor, wo wir gerade schon bei der Visualisierung sind? Also wie entsteht so ein, gerade so ein visuelles Konzept, so eine visuelle Inszenierung? Hast du da beim Schreiben des Textes schon irgendwie was im Kopf? Gehst du da eher so rational vor? Da geht es jetzt inhaltlich um dieses und jenes und ich setze das so um oder eher emotional?
Also ich muss ehrlich gestehen, ich brainstorme nie, sondern das ist bei mir so, dass ich Ideen kriege. Und wenn ich diese Ideen kriege, dann versuche ich sie manchmal umzusetzen. Manchmal kriege ich einfach Ideen, die kann ich gar nicht umsetzen, weil ich kein Budget habe oder weil es einfach nicht möglich ist. Aber diese Ideen kommen immer automatisch. Meistens habe ich zu sehr vielen Liedern schon Umsetzungsideen. Also zum Beispiel der Trübsal, da könnte ich zum Beispiel ein Video zu drehen, weil ich da gleich eine Idee hatte, wie ich an einem kleinen Miniaturtisch sitze in einem ganz großen Saal und dann dieses und jenes mache. Das kommt einfach automatisch. Also weil ich glaube, manchmal stellt man sich Künstler so vor, die sitzen da und grübeln und ach, wann kommt denn jetzt die Inspiration? So ist es bei mir nicht. Ich habe halt sau viele Ideen, schreibe sie nieder und vielleicht ein 15. oder ein 20. davon setze ich überhaupt um.
Du sagst, du, das setzt du um. Du machst sehr viel selber, ne? Mhm. Ist das einfach aus Budgetgründen und aus praktischen Gründen oder ist dir das wirklich sehr wichtig, dass das alles bei dir liegt? Kannst du da auch Sachen delegieren?
Also das Ding ist, ich kann schon gerne Sachen delegieren, weil das ist natürlich immer toll, wenn man eine Idee hat, die man unbedingt machen will und dann Menschen einem dabei helfen. Das ist budgetär nicht immer möglich, muss ich dazu sagen. Ich habe ein Team von Freunden, mit denen ich vieles umsetze und die mir sehr dabei helfen. Also zum Beispiel der Moritz Kers, das ist mein Kameramann, der hilft mir bei allen Videos und filmt alles ganz grandios. Und wir sind ein eingespieltes Team. Also so selber filmen kann ich mich ja auch nicht. Aber ich habe halt leider in Anführungsstrichen meistens schon die Ideen, was ausschließt, dass ich mit jemandem kooperieren kann, weil ich bin dann immer so, ah, ich will das noch machen und das und das und das und dann bleibt immer kein Raum für noch eine Koop. So, das ist halt dann immer das, die Herausforderung.
Nochmal kurz zu deiner musikalischen Sozialisation. Das, die hat ja im Rap stattgefunden. Zwar bei den alten Berliner Untergrundlegenden, MOR, Beatfabrik und so weiter. Was hat dich damals an der Szene fasziniert?
Ich habe relativ jung versucht, Anschluss zu finden an Menschen, die auch Musik machen, Musik auf Deutsch machen. Und um 2000 rum war deutsche Musik nicht so angesagt wie jetzt, also fast gar nicht. Und es war halt die einzige Szene, die halt auch Deutsch getextet haben, wo es nicht hieß, oh, kommst jetzt vom Konservatorium oder kannst du Klavier spielen oder sonst was, sondern du konntest da einfach hingehen und mit den Leuten texten und so autodidaktisch einfach Musik entwickeln. Und da habe ich halt wahnsinnig viele Menschen getroffen, mit denen ich auf einer Wellenlänge war. Zum Beispiel Justus Jonas ist ein Rapper, der hat mich wahnsinnig geprägt. Der war auch auf meinem letzten Album Über das Grübeln drauf. Oder zum Beispiel mit Prinz Pi war ich auch lange auf Tour. Also es hat mich schon sehr gepusht in dem, was ich tue und hat mir geholfen, einfach Anschluss zu finden an eine Musikbranche für jemanden wie mich, der eigentlich kein musikalisches Background-Wissen hat.
Und welchen Einfluss hat sagen wir mal, deine musikalische Sozialisation, die ganzen Leute, die du damals auch kennengelernt hast, also Bistram zum Beispiel produziert ja auch immer noch für dich, also da ist noch ein sehr direkter Einfluss aus dieser
total.
Zeit. Gibt es da sonst noch was auf das, was du jetzt machst, wo du sagst, da finden sich noch Sachen von damals wieder in der Herangehensweise oder?
Ja, doch, ich denke schon, weil ich, wenn man sich meinen Gesang anhört, habe ich sehr verschachtelte und ausführliche Texte mit viel Wortbildern und auch, ich lege viel Wert auf Mehrfachreime. Und viele sagen, wenn man deine Musik hört, klingt sie immer so voll getextet. Jetzt ohne das zu bewerten, aber so voll getextet und du hast immer so viel Info. Und ich glaube, das hat sich irgendwie auch über die Jahre aus dem Rap so für mich herausgebildet, dass ich einfach das rausgenommen habe, dass ich einfach so viel sagen kann, wie ich will und die Struktur des Textes so kompliziert machen kann, wie ich möchte und mich nicht auf Popstrukturen einlassen muss. Weil Popstrukturen leben viel von Phrasen. ne, von, ja, von ach, Liebe hier und da und Haus, Maus, Klaus-Reime und so weiter. Und das für mich halt kein Thema, weil ich halt einfach durch die Rap-Schule gegangen bin. Und hätte ich dann Haus, Maus, Klaus-Reim im Royal-Bunker damals gemacht, dann hätten mich alle irgendwie mit Pizzastücken beworfen. So, ne?
Aber so der klassische Rapper, jetzt sagen wir, ohne jetzt zu sehr pauschalisieren zu wollen, der hört ja in der Regel erst den Beat und fängt dann irgendwie an, auf dem Beat zu schreiben. Bei dir steht immer der Text als erstes, habe ich gelesen.
Aber nicht unbedingt.
Nicht unbedingt,
nicht
okay.
Unbedingt. Also ich kenne sehr viele Rapper, die haben schon Texte und geben dann Beats. Also es gibt, entweder schreibst du auf dem Beat oder du schreibst ohne Beat, aber voll viele haben ja auch, also so wie ich die meisten Rapper kenne, die haben ihre Sätze schon gesammelt. Wenn die sagen, dass sie auf dem Beat schreiben, picken die nur die Sätze und füllen dann noch auf und so. Und bei mir ist es auch so, also klar, wenn ich dann die Musik mache, dann mache ich es nochmal rund mit den Texten, aber die Texte sind immer zuerst da, immer.
Aber es ist jetzt auch nicht so, dass man sagt, du hast jetzt ein fertiges Gedicht geschrieben und dann gehst du zum Produzenten und sagst so, wie
naja, also das jetzt es ist schon so, also nee, man kann schon sagen, also wenn ich jetzt zum Beispiel die Regenwolke geschrieben habe, dann habe ich schon dieses, ich mache keine Lieder über Liebe, das singe ich dann schon vor, ne? Und dann werden da drauf so die Akkorde gelegt und so.
Dann die ganz schwierige Frage noch zum Schluss. Wann weiß man, dass das Ding dann gut geworden ist und fertig ist?
Also was heißt gut geworden, objektiv, das weiß
oder
man nie.
Gut, dann sagen wir einfach nur fertig. Wann sagt man, ist es fertig?
Für mich ist es fertig, wenn ich der Meinung bin, dass der Text absolut rund ist für mich. Wenn jedes Bild für mich stimmt, wenn es für mich persönlich gute Reime hat. Und die Musik sich genau anpasst, also genau das richtige Bett dem Text gibt, aber sich nicht zu sehr aufdrängt. So. Und dann ist es für mich subjektiv fertig und dann bin ich auch zufrieden. Also ich bin jetzt mit meinem Album zum Beispiel zufrieden. Ich bin jetzt kein Künstler, der sagt, oh, ich bin nie zufrieden. Nein, ich bin zufrieden. Wie es dann objektiv, ob es gut oder schlecht ist. Ich finde, bei Kunst kann man das nicht sagen. Kunst ist weder schlecht noch gut. Kunst ist einfach da. Ich bin auch jemand, der würde zum Beispiel Schlager nicht bewerten, weil ich finde, alles, was von Menschen kommt, ist ja von Menschen gemachte Kunst. Sogar wenn du, weiß ich nicht, ein Papierschiffchen baust. Deswegen, ich glaube, es gibt nichts Gutes und nichts Schlechtes. Es gibt nur Dinge, die produktiv sind und Spaß machen. Das ist die Hauptsache, solange sie keinem anderen schaden.
Das ist doch ein wunderbares Schlusswort. Dankeschön.
Cool, danke auch.